Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen wieder mal für die Audiopredigt zusammen, Conny und ich, der Pastor Peter. Und zum Anfang möchte ich euch etwas erzählen. Wir reden ja gerne über Gott und wir reden über Jesus. Und mein Pastor in Bernau, der Ramon Gutierrez, der hat das auch mal von Leuten gehört. Ja, du redest immer über Jesus. Kannst du nicht auch mal über was anderes reden? Und dann hat er das Gegenüber gefragt, ja, worüber möchtest du denn reden? Ja, lass uns doch mal übers Wetter reden. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, aber da fällt mir gleich wieder ein, wer das Wetter gemacht hat. Okay, wir haben heute ein wunderbares Thema. Und ich möchte euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Wir haben ein Thema, was sich eigentlich zweiteilt, aber was sich nicht teilen lässt. Und wir möchten doch es so weit auseinander teilen und trotzdem zusammenhalten, spannend, gell? Dass wir heute den ersten Teil bringen und am nächsten Sonntag den zweiten Teil. Und zwar ist es ein Thema, was durch drei Evangelien sich zieht. Johannes hat nicht drüber geschrieben, dann wisst ihr, welche anderen drei geschrieben haben, gell? Das ist dann Matthäus, Markus und Lukas. Und der Matthäus hat nur sehr kurz das zusammengefasst, sozusagen verdichtet. Und Lukas und Markus haben sich doch sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt, wobei Markus wohl noch derjenige ist, der am längsten ist. Deshalb lesen wir heute auch das Evangelium von Markus. Und zwar ist die Überschrift die Auferstehung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau. Jetzt haben wir die Spannung. Und es ist einmal die Heilung von der Tochter dabei und aber auch die eingeflochtene Heilung dieser blutflüssigen Frau. Und die Thematik heute liegt einleitend natürlich auf beiden. Und bei der blutflüssigen Frau bleiben wir dann heute stehen und bringen am nächsten Sonntag den zweiten Teil, nämlich über die wunderbare Heilung und Auferstehung der Tochter des Jairus. Ich lese euch als erstes heute den Bibeltext aus dem Markus-Evangelium vor. Und nachdem Jesus im Boot die Überfahrt gemacht hatte und wieder ans andere Ufer gelangt war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn inständig, mit meiner Tochter geht es zu Ende. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm. Und eine große Menge folgten ihm und sie erdrückten ihn beinahe. Und eine Frau, die seit 12 Jahren an krankhaften Blutfluss litt, und von vielen Ärzten viel erlitten hatte und all ihr Vermögen verbraucht und dabei keinen Nutzen gehabt hatte, sondern in immer schlimmeren Zustand geriet, die hatte von Jesus gehört und kam jetzt in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und sofort versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte am ganzen Leibe, dass sie von der Plage geheilt war. Und sofort merkte Jesus an sich selbst, dass die Kraft von ihm ausgegangen war, und er wandte sich in der Menge um und sagte, wer hat meine Kleider berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst, dass dich die Menge beinahe zerdrückt und fragst noch, wer hat mich berührt? Und er blickte sich um zu sehen, die das getan hatte. Die Frau fürchtete sich und zitterte, weil sie ja wusste, was mit ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Halleluja! Wunderbare Worte und ein herrliches Geschehen, was die ganze Kraft unseres Herrn deutlich macht. Die Essenz hier ist natürlich, dass Jesus den Tod besiegt und auch die Krankheit heilt. Aber lass uns erstmal schauen, wo Jesus sich überhaupt aufgehalten hatte. Er ist über den See gefahren, von Ostufer her, und ist wieder an das andere Ufer gefahren, ans Westufer. Wenn wir, wer sich mit den Vorversen beschäftigt hat, der weiß, was alles geschehen ist. Es waren Lehreinheiten dabei von Jesus und es waren Heilungen dabei und auch Austreibungen von bösen Geistern. Wenn wir eigentlich nur an den Gerasener denken, wo die Geister, die Legion der bösen Geister in die Schweine fuhr. Und diese Menschen waren natürlich überhaupt nicht glücklich, dass Jesus jetzt diese Schweine, die sich ja alle ins Meer gestürzt hatten, ja über die Klippen, dass die jetzt weg waren, und die haben ihm gesagt, verlass bitte unsere Gegend. Aber dieser junge Mann, der geheilt war, der jetzt ohne böse Geister eben auch lebte und jetzt einfach auftrat, auch wieder wohl angezogen. Sie haben ja alle gemerkt, dass er wirklich sich verändert hatte. Der hat Jesus gesagt, bleib doch bei mir. Auch wieder etwas, wo man Jesus weiter anhängt, wenn man ein Wunder bei sich gesehen hat. Der See, an dem Jesus ja schon immer gewirkt hatte, wir haben am letzten Sonntag über die Nähe von Tiberias gesprochen, das ist der See Genezareth, und hier sind sie in Kapernaum. Dort wird jetzt diese Handlung beschrieben. Das einfach mal zu dem Ort, wo es stattfand. Und Markus, das ist interessant, Markus liebte es immer, diese dramatische Geschichte in der Gegenwartform zu schreiben. Das ist eigentlich schon lange her. Aber er schreibt es so, als wenn es heute passiert ist. Und das finde ich so wichtig auch für uns, dass wir heute daraus Kraft ziehen können, lernen können für uns, dass immer auch alles, was wir in den Evangelien lesen, für uns Anwendung finden kann, auch heute, dass wir es benutzen können. Dass wir wissen, wie diese Menschen damals, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie sie mit ihm umgegangen sind. Und deshalb finde ich diese Gegenwartsform gerade, die hier angewandt wird von Markus, so wunderschön. Da kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Er kommt. Gegenwart, heute. Gell?
Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, was Lukas schreibt, Lukas schreibt es ja auch. Lukas hat 17 Verse für das verwendet, und bei Markus sind wir bei 23, wie der Peter schon gesagt hat, das längste. Ich lese jetzt bei Lukas, und der schreibt in der Vergangenheit. Mhm. Und siehe, da kam ein Mann namens Jairus. Und dieser Name, das ist eine griechische Form des im Alten Testament Jair genannt wird, gesagt wird. Und auf Deutsch heißt es so ungefähr, Gott wird erleuchten. Und im Leben des Jairus wird es auch hell werden, er wird ihn auch erleuchten. Mhm. Der Jairus war ein Synagogenvorsteher, heißt es. Und das heißt, ja, er war ein Leiter oder einer von mehreren Leitern in einer Synagoge. Und die Aufgabe von ihm war, dass er die Personen bestimmt, die das Gebet oder die Schriftlesung oder die Auslegung, die das übernehmen sollten. Aber mit Bestimmtheit können wir wirklich sagen, dass er ein Pharisäer war. Und der ausgerechnete Pharisäer, ein Synagogenleiter, kam zu Jesus und fiel ihm zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen.
Ja, interessant. Gott wird erleuchten, heißt es ja. Und wenn jetzt Gott ihn erleuchtet hat, dann hat er ihn ja auch verändert. Und dieser Mut überhaupt, Synagogenvorsteher, die Pharisäer, die ja gegen Jesus waren, ich möchte dazu nur noch erwähnen, es ist ein alttestamentarischer Name und da war Hebräisch die Sprache. Ja. Und insofern, Jesus hat er gesucht. Er musste zu Jesus. Das ist durch die Erleuchtung passiert. Und als er Jesus sieht, fällt er ihm zu Füßen. Und dahinter steckt doch das große Vertrauen, dass dieser Mann, trotzdem er Pharisäer war, Plötzlich wusste ich, ich muss zu Jesus. Und ein Synagogenvorsteher, der ihm zu Füßen fällt, der Jesus zu Füßen fällt. Mir fällt dort automatisch heute ein, die Palästinenser, wisst ihr ja, die kämpfen gegen die Israeliten heute auch noch. Und wenn große Männer in diesen von Hamas und allen anderen Terrororganisationen heute, die ja immer gegen Israel kämpfen, wenn die schwere Leiden haben, wisst ihr, was die machen? Die fahren nach Jerusalem in das Superkrankenhaus und lassen sich von Israelis behandeln. Und das ist genau die Situation damals. Und die erkennen plötzlich, dass, wie hätte ich fast gesagt, das Heil kommt von den Juden, heißt das ja in der Bibel. Gell? Und wenn wir heute sehen, wie Israel wirklich in den Vordergrund rückt durch Dinge, die sie entwickelt haben, das ist ein anderes Thema. Aber dafür werden...
Ja, alleine schon das Handy.
Ja, 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 oder jetzt auch ein Mittel gegen Covid-19, dass die Lunge nicht zusammenfällt. Das ist von Israelis, wird jetzt weltweit angewendet. Und das ist nicht gegen, das ist keine Impfung, sondern das ist eine Heilung der zusammengeklappten Lunge, die Israel entwickelt hat. Und das ist auch immer wieder so, dass jetzt die ganze Welt gegen Israel ist und plötzlich sehen sie, da ist was, was die entwickelt haben, das wollen es alle haben. Aber ich muss mich da zurückhalten, da könnte ich eine eigene Predigt drüber sprechen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Und jetzt kommt dieser Jairus und für wen tritt er denn ein? Für sein Töchterlein. Mhm.
In Lukas heißt in Vers 42, denn er hatte eine Tochter, sein einziges Kind von etwa 12 Jahren, die lag im Sterben. Da muss man vielleicht mal im Kommentar nachlesen, für einzige gibt es im Urtext dasselbe Wort, das für Jesus als den Eingeborenen oder Einziggeborenen bezeichnet wird. Ja. Und dann ist auch noch interessant, dreimal hat Jesus im Lukas-Evangelium mit Krankheit und Tod von einzigen Kindern zu tun. Im Kapitel 7, 8 und 9. Mhm. Und ich möchte noch erwähnen, dass Lukas von Beruf Arzt war. Mhm. Das ist vielleicht auch noch interessant. Er schreibt von Sicht des Arztes. Das einzige Kind von ihm war erbberechtigt. Mhm. Also trug sie doch die Hoffnung der Familie. Und mit 12 Jahren stand sie vielleicht kurz vor der Heirat, war vielleicht schon versprochen. Und Jairus weiß als einzige Hilfe nur noch Jesus zu konsultieren, sag ich mal.
Ja, als obersten Arzt.
Ja.
Er kennt keinen anderen Arzt, keinen besseren Arzt.
Als er aber hinging, erdrückten ihn die Massen beinahe.
Ich möchte zu den, ihr habt ja sicher schon gemerkt, dass die Conny sich mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt hat und ich mit dem Markus, aber die sind deckungsgleich, deshalb haben wir auch im Text nicht das Lukas-Evangelium noch dazu gelesen. Aber sie hat das eben richtig auch hervorgearbeitet, dass der Lukas ja Arzt war und es aus seiner ärztlichen Sicht auch behandelt hat. Und die Worte, die hier verwendet werden, dass Jesus retten und am Leben bleiben soll, dass die beziehen sich ja darauf, dass die Menschen erkennen, dass Jesus der Retter ist und dass er etwas kann, was mit dieser Tochter später passieren wird, dass er sie wieder zum Leben führen kann oder am Leben halten kann. Und das ist ja auch ganz wichtig und das ist die endzeitliche Betrachtung. Jesus kann uns retten, Jesus kann Menschen retten, das heißt, sie müssen ihm dann anhangen, sie müssen ihn erstmal erkennen als solchen und dann kann er ihnen Leben geben, nämlich das ewige Leben. Das führt schon wieder auf unser Endzeitdenken hin. Was mich so begeistert, Jesus hat ja, wenn man das ganze Umfeld betrachtet, in den Evangelium. Jesus hat ja gelehrt und hat geheilt und böse Geister ausgetrieben. Und jetzt kommt dieser Jairus zu ihm und Jesus geht sofort mit ihm. Er entschließt sich sofort,
Da müssen wir auch mal an unseren Alltag denken, ja, ach, weißt du, ich habe vielleicht morgen Zeit oder übermorgen, können wir nicht nächste Woche. Nein, wenn es wichtige Dinge sind, müssen wir auch heute sofort loslegen. Und das macht Jesus, weil er die Dringlichkeit erkennt, weil er genau weiß, da wird etwas passieren, was diesem Mädchen zugute führt und auch was die Menschheit erkennen lässt, dass er der Heiler ist, dass er der Messias ist. Und das ist wichtig. Und dann, darauf kommt es jetzt an, es folgte ihm eine große Menschenmenge. Und da geht etwas Wunderbares los, dass jetzt plötzlich wieder eine Unterbrechung da hineinkommt. In diese Geschichte, die ja schon, nämlich der Jairus, der will ja Jesus zu der Tochter haben, kommt plötzlich etwas hinein, was eigentlich alles wieder, ja,
verändert,
kann man sagen, richtig, ja, das würde ich auch sagen.
Den Ablauf verändert.
Und diese Überraschung, die jetzt kommt, die finde ich gewaltig, Conny.
Eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte die Quaste seines Obergewandes. So, was hat es jetzt mit der Quaste auf sich? Im Alten Testament, im 3. Mose 15, 25, da ist eine Gesetzesbestimmung. Wenn eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Alles, worauf sie sitzt oder liegt, oder jeder, der sie selbst oder ihr Lager anrührt, wird unrein. Also die Frau hier mit dem Blutfluss ist unrein. Sie war also ganz elendig dran. Sie, wenn sie das Gesetz ernst nimmt, dann durfte sie keinen Menschen berühren. Mhm. Sie durfte nicht in die Synagoge, nicht in den Tempel, nicht auf den Markt gehen. Und da ist es auch kein Wunder, dass sie ihr ganzes Vermögen für Ärzte aufgewendet hatte.
Ja. Heißt es doch. Ja, sie hat alles aufgewendet. Sie hat all ihr Vermögen verbraucht und sie hat viele Ärzte konsultiert und hat viel erlitten, heißt es bei Markus. Das heißt, es war, wenn man so will, in den 12 Jahren wirklich etwas, was ganz schlimm für sie war. Und denken wir mal jetzt an das, sie ist ausgeschlossen worden aus der Gesellschaft. Wenn wir heute sehen, wenn jemand heute mit dem Virus von Covid-19 befallen ist, wird er auch ausgeschlossen aus der Gesellschaft und das seit einem Jahr. Und was tun wir jetzt schon für Zeter und Mordio schreien nach dieser kurzen Zeit? Diese Frau war 12 Jahre ausgestoßen aus der Gesellschaft wegen ihres Leidens. Mhm. Und wenn wir heute sehen, wenn Jesus heute kommen würde, würde auch einer, der mit Covid-19 befallen ist, sagen, eigentlich darf ich ja nicht unter die Menschen, ich bin in Quarantäne, aber ich weiß, Jesus kann mir helfen. Überlegt mal, welche Parallelen da wieder auftauchen. Und wir wollen ja gar nicht die Ärzte in Frage stellen, die Leistung der Ärzte, aber ich habe viele Ärzte schon erlebt, die ich bin an vielen Krankenbetten, habe ich gestanden, ich möchte es nicht im Einzelnen ausführen, und ich habe auch viele Leute auf der Intensivstation besucht, und die Oberärzte oder die leitenden Ärzte, die dann dabei waren, weil es wirklich schwere Fälle waren, die haben manchmal dann zu mir gesagt, unser Latein ist jetzt am Ende, wir haben alles getan, jetzt kann nur noch eine höhere Kraft wirken. Sie haben Gott nicht genannt und Jesus nicht genannt, aber ich habe es dann getan. Ja, ich bringe Jesus jetzt ins Spiel. Und dann, ich könnte also wirklich 5 an der Hand jetzt aufzählen, wo das passiert ist. Und alle sind anschließend geheilt worden. Und das finde ich so gewaltig, dass wenn man wirklich das erlebt hat, das ist so wunderbar, dass man in dem Moment, wo auch ein Arzt sagt, jetzt kann ich nicht weiter, ich habe alles getan, und es dann abgibt, das zeigt auch Größe von den Ärzten. Und das bewundere ich auch dann, wenn sie da offen damit umgehen. Aber das ist hier passiert. Und diese Frau muss die Überzeugung gewonnen haben, dass sie nur Jesus als den Arzt jetzt noch braucht. Nämlich dieser überlegene Arzt, der von dem immer die Rede gewesen ist. Sie hat ja davon gehört, das, was er gemacht hat. Und die Menge, die jetzt kommt, die ist natürlich gewaltig. Und dazu gibt es auch noch Betrachtungen. Und kam jetzt in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Conny hat es schon gesagt, sie berührte die Quasten. Also da kann überhaupt nicht festgestellt werden, wenn du die Quasten berührst, die hängen an der Kordel. Also da, dass da jetzt etwas kommt, das wird uns die Conny jetzt erzählen.
Ja, hatte ich vorhin schon angesprochen, habe aber gar nicht weiter erläutert. Ja. Also sie trat von hinten an ihn heran und berührte die Quaste seines Obergewandes. Also es war eine Vorschrift, das jüdische Obergewand. Das ist sowas wie ein Mantel, der besaß 4 Zipfel und an jedem Zipfel war mit einer Schnur aus blauem Purpur eine Quaste, so ein Trottel befestigt.
Ja.
Und Jesus hielt sich auch hier an die Vorschriften des Alten Testaments. Er lebte ja auch noch im Alten Testament, das
Richtig.
Dürfen wir ja nicht
Jawohl.
Vergessen.
Mhm.
Das war ja noch keine Kreuzigung und Auferstehung. Und er trug deshalb dasselbe Obergewand. Der Sinn von diesen Quasten, der bestand darin, an Gottes Gebote zu erinnern. Mhm. Das können wir auch lesen im 4. Mose 15. Also das waren die Quasten. Und die Frau benutzt das Gedränge, damit sie nicht auffällt, damit sie nicht jemand erkennt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das, die mussten ja außerhalb der Stadt auch leben.
Yeah.
Die Unreinen, sag ich mal. Ja, nicht nur die mit der Lepra, sondern ich denke auch die Unreinen allgemein.
Klar, ausgegrenzt.
Und kein soziales Leben hatten sie mehr. Und das, sie hat die Hoffnung gehabt, in diesem Gedränge falle ich nicht auf. Es ist ja auch so. Deshalb konnte sie bis zu Jesus vordringen. Und jetzt möchte ich euch an Jesaja 53,4 erinnern. Mhm. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.
Mhm.
Also, das ist ein geistlicher Einblick. Was unrein war, wurde durch Jesus rein gemacht.
Mhm.
Und am Kreuz hat der Reine, also Jesus, die Unreinheit auf sich genommen.
Ja.
Er wurde um unseretwillen unrein.
Unrein, ja.
Golgatha. Daran sollte man vielleicht doch denken.
Darf ich zu den 53 was sagen? Das ist ja im Alten Testament eine Prophetie, dass Jesus das tun würde. Und das ist ja das, was später, Jahrhunderte später passiert ist.
Mhm. Und bei Lukas heißt es weiter, sofort kam der Blutfluss zum Stillstand.
Ja. Ja. Die Besserung tritt sofort ein. Und da müssen wir auch auf die ganzen Heilungsereignisse, nenne ich sie mal, zurückblicken. Markus sagt am Ende in Kapitel 16, legt ihnen die Hände auf, damit es besser mit ihnen wird. Es gibt einmal die Heilung durch Jesus, der sagt, dass es besser wird. Dann ist eine Veränderung schrittweise da. Und hier hat er die andere Methode gewählt und diese Frau hat es sofort erfahren. Sie spürte es sofort an ihrem Leibe. Gewaltig. Diese Wundermacht Jesu, die ist sofort für alle sichtbar geworden. Und das muss man sich mal vorstellen, was dort für ein Jubel eigentlich geherrscht hat. Und es blieb eben nichts verborgen. Jesus merkte es sofort an sich, dass die Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge. Wer hat meine Kleider berührt? Und das ist auch ein Thema, wo wir jetzt wirklich die Jünger betrachten müssen. Einmal ist die Kraft geflossen. Das ist doch klar, dass diese Kraft der Heilige durch den... Jesus war ja da in den 3 Jahren, wo er gewirkt hat auf Erden, hatte er ja durch seine Gegenwart die Kraft gehabt. Dann müssen wir gleich die Zeit nach der Auferstehung, wo er noch auf Erden gewandelt hat, da hat er ja gewirkt und ist dann verschiedentlich aufgetreten, mal in Tiberias am See, mal in Jerusalem und auch wieder ist er mit den Emmaus-Jüngern gegangen. Da ist er ja schon in seinem auferstandenen Körper unterwegs gewesen. Und wenn wir das heute sehen, dass dieser Geist die Kraft besaß, dann ist Jesus heute omnipotent, allgegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und wir können sofort zu ihm kommen und können ihn sofort anrufen. Und das ist eins, was wir ja auch schon rausgearbeitet haben. Jesus wird nie Nein sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Jesus wird immer sich unserer annehmen. Jesus wird sofort, er braucht ja nicht alles unter zu unterbrechen. Er ist ja eben allgegenwärtig und wird sich sofort unserer Probleme annehmen, wenn wir uns zu ihm wenden.
Amen. Halleluja.
Die Menge. Jesus will es offenbar machen. Und das ist auch etwas, was wir heute haben. Wenn wir zu ihm mit Krankheit gehen, in der Stille und heimlich, sage ich mal, und uns Jesus anvertrauen, weil wir zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, hilf mir doch, mir geht's wirklich schlecht und verändere das. Aber wenn er dann geholfen hat, dann sollen wir es öffentlich machen. Dann soll die Menge es erfahren. Und das machen wir heute auch, indem wir Zeugnis geben. Wenn wir erzählen, Jesus hat mich von meiner irgendwas, Krankheit, Dämonen ausgetrieben. Jesus hat mich geheilt. Das ist etwas, was wir auch der Menge, sage ich mal, dann verraten sollen. Oder wenn wir sonstige Wunder von Jesus bekommen haben. Und das führt dann dazu, dass Menschen wirklich sehen, wo ausweglose Situationen, da können sie nämlich nicht dagegen an, eine ausweglose Situation, die vorher da war, wird plötzlich durch Jesus positiv verändert. Und das ist Gottes Kraft, das ist der Messias, das ist unser Herr Jesus, den wir so sehr lieben und immer wieder einladen müssen. Lass uns ihn immer im Boot haben. Die Menge, die jetzt kommt, das ist interessant. Und da ist interessant, was die Jünger antworten. Und wenn Jesus sagt, wer hat mich berührt, dann sagen sie, du siehst doch, dass die Menge dich beinahe zerdrückt und fragst noch, wer hat dich berührt. Also sowas Blödes. Gell? Und das sind die Jünger, die jetzt plötzlich sich aufspielen. Und das ist etwas, wir versuchen auch heute immer noch, Gott und Jesus zu belehren. Wir versuchen es, sie zu belehren. Und das haben die Jünger ja gemacht, anstatt, dass wir uns selbst belehren lassen. Das erkenne ich daraus, dass wir nicht klüger sein sollen und unsere Gedanken nicht höher sind, fällt mir gleich wieder Jesaja 55, Vers 8 ein. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und das ist etwas, wo wir natürlich die Gedanken anzapfen sollen. Wir sollen ja mit Gott einig werden. Nicht, dass er sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich mache ja sowieso was anders. Nein, wir sollen durch den Heiligen Geist Gottes Gedanken lernen. Und wer Gott nicht kennt, der kann auch seine Gedanken nicht lernen. Und der versteht dann auch den Jesaja 55 nicht. Jesus lässt sich aber nicht beirren. Er blickt sich um zu sehen, wer dies getan hat, steht im Wort. Und es ist interessant, bei Markus steht, die das getan hat. Er wusste also vorher schon, dass es eine Frau war. Und er erblickte sich um die zu sehen, die das getan hat. Wer hat mich berührt? Die das getan hat. Also insofern die Frau. Er wusste vermutlich, dass es sich um eine Frau handelt. Und dann fiel die Frau vor ihm nieder und erzählte ihm die ganze Wahrheit. Das ist auch wichtig. Wir brauchen bei Jesus nicht zu verstecken, der weiß es ja sowieso. Erzähl ihm doch alles, was in deinem Leben schief läuft. Berichte ihm doch auch, was gut ist und dank ihm dafür. Aber bring ihm die Wahrheit entgegen. Und die Frau kam mit Furcht und Zittern vor ihm, steht im Wort. Warum? Ja klar, sie war aussätzig und hat sich in die Menge begeben. Die hatte einmal Scham vor ihrer Krankheit. Scham über das sich verstecken, über diese Quarantäne, in die sie sich ja zwangsweise begeben musste, und Furcht wegen ihrer Unreinheit. Und jetzt hatte sie dann auch noch die Möglichkeit, wie heißt das heute, als Superspreader sich unter die Leute zu begeben. Und eben insofern seht ihr, wie aktuell dieses Thema ist. Und dann hat Jesus eben ganz klar sie erkannt und hat eben drei Sätze gesprochen. Und auf diese drei Sätze will ich mich jetzt zum Schluss noch stellen und mich damit beschäftigen. Der erste Satz ist, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Sie hat echten Glauben an den Tag gebracht, indem sie wusste, ich muss zu Jesus. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt, dass er sie gerettet hat. Er hat sie aus ihren Umständen, die ganz negativ waren, wieder dahin geführt, wo sie Leben hat. Sie ist gerettet worden. Und diese Errettung heißt ja auch, dass ich Jesus anerkennen muss, dass ich wissen muss, er ist der Messias. Und wenn ich das weiß, dann werde ich errettet, einmal aus der Situation, in der ich lebe, aber auch gleichzeitig, dass mein Leben sich dann in neue Bahnen hinein bewegt und dass ich am Ende dann auch weiß, wie es in Johannes 3,16 heißt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Mit eigenen Worten jetzt mal zusammengefasst. Das ist etwas, was wir haben. Und im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der zweite Satz. Geh hin in Frieden. Der Friede Gottes, heißt es auch immer wieder, wenn wir sonntags zum Schluss nach dem Segen sprechen, ist höher als alle Vernunft. Wir können den Frieden Gottes nicht mit unserer Vernunft erfassen. Wir können ihn nur im Geist erfassen. Wir können nur mit Gott eins werden und können unsere ganze Vergangenheit abstreifen. Habt ihr mal gesehen, wenn ein Hund aus dem Wasser kommt, dann schüttelt er sich und die Wassertropfen spritzen, wenn es im Raum ist, ist alles nass. Und so müsst ihr euch das vorstellen, wenn du zu Jesus kommst und Gott entdeckst und der Friede Gottes auf dich kommt, dann ist es so, wie ein Hund sich schüttelt, schüttelst du alles Alte ab, das ist alles weg. Und die ganze Wahrheit, die negative Wahrheit, die da war, ist plötzlich verschwunden. Jesus erlöst dich aus diesen alten Banden, sag ich mal. Die sind dann plötzlich hinweg und du gehst in eine neue Zukunft hinein. Der Friede Gottes offenbart uns etwas total Neues. Und der ist wichtig. Nicht der Frieden auf Erden, das ist auch kein Frieden unter den Weltmächten. Es ist einfach der Frieden Gottes, der uns dann wieder neu blicken lässt, neuen Mut aufkommen lässt. Wir haben plötzlich eine neue Perspektive, weil uns das Alte gar nicht mehr anlasten kann. Wir können gegen unsere Feinde antreten. Unsere Feinde müssen sich zu uns bekennen als Freunde. Überleg mal, welche Kraft im Wort Gottes steckt. Und jetzt kommt der dritte Satz. Und schaut euch mal die Reihenfolge an. Der dritte Satz erst, sei gesund von deiner Plage. Haha, Jesus hängt nicht damit an. Er macht erst, dein Glaube hat dir geholfen, den Glauben musst du erst entwickeln. Dann musst du Gott sagen, okay, dein Friede zieh bei mir ein. Und dann erst kommt die Heilung. Deine Plage ist von jetzt nicht mehr da. Und jetzt ist es an der Frau, wie es ihr weiter ergangen ist. Sie hat jetzt die Chance, weiterzumachen. Und sie ist ja letztlich auch jetzt Gottes Kind. Und sie ist eine wahre Tochter Abrahams, wie es in Lukas auch heißt. Und sie könnte oder konnte eine Jüngerin werden. Aber im Evangelium wird sie später nie wieder erwähnt. Heute. Dein Glaube hat dir geholfen. Spreche ich euch zu. Geh zu Jesus. Entwickelt den Glauben und er wächst. Du brauchst nicht großen Glauben. Du brauchst ein Senfkorn von Glauben. Und aus dem Senfkorn wird ein großer Baum werden, heißt es. Wird ja, wissen wir ja. Senfkorn ist die kleinste der Saat. Und der Glaube kann wachsen durch das Hören des Wortes Gottes, durch die Predigt. Der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft, wissen wir. Hebräer 11, 6. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und wenn wir in seinen Frieden kommen, kann uns nichts mehr aus der Ruhe bringen. Und dann können wir vollen Mutes zu ihm kommen und sagen, Herr, mich quält etwas und dann sagt Jesus zu uns, sei gesund von deiner Plage. Amen. Amen. Wir werden heute
etwas machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt vielleicht zur Ruhe kommt und einfach zu Jesus, zu Gott aufschaut, den Heiligen Geist wirken lasst. Und ich werde jetzt von hier euch die Hände auflegen. Und ich bitte euch, legt auf das nicht gesunde Körperteil bei euch eure Hand auf oder eure Hände. wenn der ganze Körper befallen ist, legt einfach die Hand auf euer Herz. Und ich erhebe jetzt die Hände und lege euch von Ferne die Hände auf und werde jetzt für euch beten. Wir kommen jetzt im Glauben zum Herrn. Wir wissen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und wir bitten ihn, dass er uns jetzt, jeden Einzelnen, von seiner Plage erlöst. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Bittet den Heiligen Geist, dass er jetzt auf euch kommt, dass er euch füllt, dass aller Stress, der um euch ist, abfällt. Und nehmt einfach das jetzt an, was diese blutflüssige Frau auch angenommen hat. Sie ist zum Glauben gekommen. Ihr könnt euren Glauben wachsen lassen. Ihr habt Frieden mit Gott und er erlöst euch von eurer Plage. Herr, ich danke dir. Ich spreche jetzt in Ich-Form für jeden Einzelnen. Herr, ich danke dir, dass ich Glauben gefunden habe, dass ich erkannt habe, dass du der Messias bist, der Retter der Welt, und dass du am Kreuz von Golgatha mich gesehen hast. Mich gesehen hast und dass du das, was in Jesaja 53 steht, getragen hast in Golgatha. Du hast meine Leiden, meine Schuld, meine Unreinheit, meine Sünden am Kreuz von Golgatha getragen. Herr, ich weiß, dass du der Messias bist. Ich weiß, dass der Vater dich gesandt hat, damit du auf Erden wirkst, dass die Welt erkennt, wozu du gesandt worden bist und dass die Welt wissen wird, wozu du gewirkt hast, was du bewirkt hast und was wir heute durch die Evangelien, durch das Wort Gottes erfahren dürfen, dass wir dich anrufen dürfen. Herr, und ich bitte jetzt, dass du mich von meiner Plage erlöst. Ich bitte dich jetzt, dass du mich gesund machst, dass die Krankheit abfällt, dass ich von Stund an aufstehen kann und sagen kann, Halleluja, der Herr hat mich von meiner Plage erlöst. Und wenn keine Sofortheilung eintritt, dann glaubt auch an das Wort, glaube ich an das Wort, das in Markus 16 steht. Mir ist jetzt die Hand aufgelegt worden, damit es besser mit mir wird. Es wird von Schritt zu Schritt besser und ich werde am Ende gesund sein durch die Kraft meines Herrn Jesus Christus. Halleluja. Dankt doch bitte selbst dem Herrn. Dankt ihm im Anschluss, könnt ihr es selbst machen. Dankt ihm jetzt schon dafür, dass die Heilung eingetreten ist, auch wenn ihr es noch nicht sehen könnt. Denn die Gotteskraft wirkt. Und wenn ihr ihm dafür dankt, dann setzt ihr die Kraft in Bewegung, sodass sie sichtbar wird. Sprecht am Ende dann für euch selbst das Vaterunser. Und ich möchte euch heute zum Schluss den Segen, den aaronitischen Segen sprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.